Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, Leben mit Baby, alles dazwischen und überhaupt ist es bunt hier. Heute habe ich die liebe Jill da. Sie hat mich angeschrieben. Ich kannte sie vorher nicht. Sie hat gesagt, Cindy, komm, ich will in deinen Podcast und du vielleicht in meinen. Heute starten wir damit, dass sie in meinem ist. Und Jill, ich bitte dich, stell dich einmal kurz selber vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Was auch immer du mit uns teilen möchtest.
Das mache ich sehr gerne. Cindy, lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Jill, ich bin Psychologin. Ich mache gerade noch die 3-jährige Traumatherapie-Ausbildung on top. Ich habe selbst einen Podcast, in den du hoffentlich auch bald kommen wirst. Genau, und ich arbeite vorrangig mit Eltern beziehungsweise mit Schwangeren und Frauen im Kinderwunsch an ihrer Stresskompetenz tatsächlich, damit sie ja diesen stressigen Alltag mit ein bisschen mehr Leichtigkeit erleben können. Genau.
Okay. Und du bist selbst Mama, Jill?
Ich bin selbst Mama, ich habe 2 kleine Kinder und mit diesen 2 kleinen Kindern oder beziehungsweise mit meiner ersten Schwangerschaft ist überhaupt mein Business auch entstanden, weil ich bin damals ungeplant schwanger geworden und war dann tatsächlich sehr gestresst. Und dann kam aber relativ schnell raus, dass es so ein spannendes Phänomen ist, dass dieser positive Schwangerschaftstest, ganz gleich, ob man ungeplant schwanger ist, ob man geplant schwanger ist, ob man einen langen oder einen kurzen Kinderwunsch hatte, diese Sorgen und Ängste und dieser Stress, der entstehen ganz oft bei den allermeisten Frauen. Und ich weiß nicht, wie war es bei dir?
Bei mir hat die Freude überwogen, weil ich eine Kinderwunschpatientin bin. Ja, die aber dann trotzdem 3-mal auf natürlichem Wege schwanger geworden ist, insgesamt sogar 5-mal. Ich hatte 2 Fehlgeburten. Aber bei mir war es tatsächlich die Freude, die da überwogen hat. Aber was wir gemeinsam haben, ist, Jill, auf jeden Fall, dass auch meine Kinder mich zu meinem Business geführt haben.
Ja, schön.
Also ich würde heute nicht das machen, was ich hier mache, dein Bauchgefühl, wenn ich nicht diese Kinder bekommen hätte.
Ja, weil ich finde, Kinder sind zum einen ein ganz, ganz toller Spiegel für uns selbst und was meine Kinder auch, und ich bin ihnen sehr, sehr dankbar dafür, meine eigene persönliche Weiterentwicklung hat in den letzten 4 Jahren so krass angehoben und mich auf ganz andere Level gebracht, weil unsere Kinder uns ja eigentlich tagtäglich die Themen zeigen, an denen wir noch arbeiten dürfen. Und das machen sie ganz großartig.
Das hast du schön ausgedrückt. Ich habe ja die letzte Folge, die rausgekommen ist, jetzt am Wochenende, da geht es ja ums Regretting Motherhood. Ich bereue es, eine Mutter geworden zu sein. Da habe ich mal drüber gesprochen, mal ohne Gast. Das ist ein heikles Thema. Und da habe ich auch noch mal gesagt und so reflektiert, und das sage ich auch immer wieder, dass ich so krass finde, ich bin eine bessere Version von mir heute. Und früher, als ich noch keine Kinder hatte, habe ich immer zu meinen Freundinnen geguckt, die Kinder hatten, und dachte, boah, ey, ist die langweilig und da dreht sich ja alles nur noch ums Kind und man kann mit der ja gar nicht mehr über was anderes reden und ich will irgendwie sozusagen, ich will die Alte wieder zurück. Und ich denke mir, oh mein Gott, wie doof war ich eigentlich, ne, dass ich das so von außen betrachtet habe. Und auch wenn es jetzt ja so bei mir selbst auch so ist, dass ich viel um meine Kinder dreht, weil, ne, 3 Stück und die sind auch noch klein und die sind halt immer da, bin ich sowas von, ich möchte nicht mehr die Alte sein.
Ja, ich auch nicht. Und das Ding, was man halt nicht einschätzen kann, ist diese, was sich alles verändert. Ja, und damit meine ich jetzt nicht im Außen, sondern vor allem auch da wieder im Innen. Was sich alles bei einem selber verändert, was die eigenen Präferenzen angeht, was die eigenen Themen angeht, das kann man von außen halt nicht sehen. Von außen sieht man ja halt meistens dann nur die negative Veränderung der anderen Person. Ja.
Ja, weil das ist ja eine Bewertung, dass es negativ
total
ist.
Genau.
Ja, weil ich bin ehrlich, ist jetzt, sage ich immer wieder, also bevor ich keine Kinder hatte, ich habe keinen Müll getrennt, ja. Ich habe mich überhaupt nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt. Ich habe einfach total viele schlechte Produkte in meinem Bad gehabt. Ich habe mich null mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Und erst durch die Kinder fängst du an zu gucken, Nachhaltigkeit, Bio-Lebensmittel, die waren bei mir vorher nicht auf dem Tisch, ja. Habe ich mich überhaupt nicht für interessiert. Mhm. Also, und das finde ich so spannend, ja, weil eigentlich könnte man ja denken, also ich bin auch relativ spät Mama geworden, mit 34 das erste Mal, ne, also intelligent, unterwegs, auch im Internet, und es gibt ja auch überall Aufklärung, es wird ja alles hinterhergeworfen, und trotzdem habe ich mich einfach überhaupt gar nicht interessiert für diese Themen. und dann kamen meine Kinder. Und ich bin so froh, dass sie da sind und dass sie mir diesen Weg gezeigt haben. Und ich sage gerne immer wieder, Schwangerschaft, Stillzeit, Leben mit Baby, das ist einfach ein Katalysator für Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dich darauf einlässt.
Ja, ja, genau, klar, das ist immer so. Ja, du kannst den tollsten Lehrer haben, aber wenn du als Schüler nicht bereit bist zu lernen, dann bringt dir halt der mega gute Lehrer auch nichts, auf jeden Fall, ja.
Das genau, und es fordert die Frauen heraus. Also wenn ich jetzt mal, wenn wir bei den Frauen bleiben, klar, Eltern auch, aber es fordert einen so krass heraus und man kann diese Chance nutzen oder eben auch nicht. Aber Jill, wir wollen heute über dieses, also Thema ist echt unsexy, ja? Wir wollen über Stress reden, ja? Das Wort schon alleine, ja, das ist nicht spannend irgendwie, ja? Obwohl wir es alle sind, also jeder empfindet es von uns, aber trotzdem wollen wir nicht so gerne darüber was hören und darüber reden. Aber ich hoffe so sehr, dass wir heute hier mit dieser Folge das so ein bisschen shiften können, weil du hast mir im Vorgespräch gerade was ganz, ganz Spannendes erzählt. Wir erzählen es nochmal, weil ich denke ja so, ich bin gestresst, ja? Weil ich habe so viel Wäsche und die ganzen Kinder wollen alle, jeder hat ein anderes Bedürfnis und ich muss noch kochen und ich muss noch einkaufen und ich muss so viele Dinge im Außen tun und deswegen fühle ich mich so gestresst. Du hast mir gerade was anderes erzählt, Jill. Erzähl mal.
Genau, ich habe dir erzählt, dass Stress, und du hast es vorhin tatsächlich auch nochmal im Nebensatz gesagt, du hast gesagt, naja, Stress ist ja die Bewertung und genau das ist es. Stress entsteht zu 10% durch den Haushalt, durch das Einkaufen gehen müssen, durch irgendwas. Aber 90% liegt wirklich in uns. Und das ist eben, deswegen hoffe ich, dass dieses Thema eben nicht mehr so altbacken und nicht schon wieder Stress. Und habe ich halt, ne, das ist halt das große Problem. Wir sagen ganz oft, ja, ich bin halt gestresst, Punkt. Und wir wissen aber gar nicht, was stresst uns denn eigentlich wirklich. Sondern wir haben irgendwie akzeptiert, dass wir alle gestresst sind und gucken aber dann nicht dahinter. Und 90% von unserem Stress entsteht eben durch unsere Interpretation der Dinge, durch unsere eigene Bewertung. Und das ist tatsächlich großartig, weil das eben auch bedeutet, dass ich immer einen riesengroßen Hebel habe, um weniger gestresst zu sein. Und davon profitieren natürlich auch wieder total unsere Kinder, weil wer leidet darunter, wenn wir gestresst sind, weil wir eine kürzere Zündschnur haben? Oft unsere Kinder.
Ja. Definitiv. Magst du mal ein Beispiel sagen? Also ich habe schon gleich eins im Kopf, zum Beispiel auch von gestern Abend. Aber magst du einmal ein Beispiel nennen?
Lass uns das doch gerne mal so machen, dass wir dein Beispiel nehmen. Ganz kurz vorab. Oft ist es eben so, dass wir sagen, okay, warum bin ich als Mama denn gestresst? Naja, weil ich halt diese Mehrfachbelastung habe, weil ich Beruf und Familie nicht vereinen kann, weil ich vielleicht auch körperliche Belastungen habe, ja, weil ich viele Sorgen und Ängste habe, weil ich diesen hohen Verantwortungsdruck habe, was es auch immer ist. Das sind aber tatsächlich diese 10%, von denen ich spreche. Das sind quasi die Symptome. Und alles, was dahinter liegt, da wird es eigentlich erst spannend. Und da lass uns gerne mal dein Beispiel nehmen und das mal auseinanderziehen, was diese 10% und 90% angeht.
Ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, Jill, weil ich habe das ja schon ein bisschen geschiftet. Ja,
ja, okay.
Ich habe ein Beispiel von gestern, wo ich vielleicht vor einigen Jahren noch anders reagiert hätte, aber gestern halt so reagiert habe und vielleicht, also wie gesagt, ich glaube, wir können es nicht auseinandernehmen, aber es ging darum, gestern war ja Feiertag und wir haben ganz spontan, habe ich am Nachmittag noch ein Kind einfach mit hergebracht. Ich war bei einer Freundin, ist sie mit hergekommen und dann ist uns der Mama und mir eingefallen, ach Mist, morgen ist ja Schule, ja, und jetzt haben wir das gemacht, wir wohnen 30 Minuten auseinander und dann meinten die so, ach komm, wir kommen später sie abholen und wir bringen noch was mit und dann grillen wir und ich habe sofort ja gesagt, es war eine wunderschöne Situation, es waren 25 Grad bei uns gestern und wir beide hatten einfach gar nicht so richtig auf dem Schirm, hey, es ist ja morgen Schule, Kinder eigentlich ins Bett, die müssen noch gebadet werden, wie auch immer. Und früher hätte mich das total gestresst. Ja? Früher hätte ich gesagt, oh mein Gott, und wie schaffst du das alles? Ne? Mein Freund hatte auch noch eine Verabredung am Abend, also es war klar, dass ich die drei Kinder alleine fertig machen muss und vermeintlich rechtzeitig ins Bett und naja, wie das halt so aussieht, wenn viele Leute da waren zum Grillen und so. Aber es hat mich überhaupt nicht gestresst. Ich wusste, okay, es ist wichtiger, also diese Zeit jetzt zu genießen, im Hier und Jetzt zu sein, es ist ein wunderschönes Erlebnis gewesen für die Kinder, für uns, einfach eine ganz Verbundenheit, die wir dadurch gespürt haben, miteinander. Und am Ende ist es eigentlich wirklich egal, ob die Kinder eine Stunde früher ins Bett gehen oder eine Stunde später. Es macht keinen Unterschied.
Und da hast du aber ein richtig gutes Beispiel, weil die Situation vor 5 Jahren wäre ja genau die gleiche gewesen. Aber weil du an deinen 90% etwas geändert hast, weil du einen Mindset-Shift hingelegt hast, muss sich die Situation gar nicht verändern und trotzdem bist du nicht gestresst. Und daran merkt man eben genau die 90%. Und oft ist aber das Problem, dass wir an den 10% rumdoktorn. Wie zum Beispiel, wir müssen jetzt nach Hause fahren, weil ihr müsst ins Bett. So. Dann ist der ganze Druck da. Und selbst wenn die Kinder dann pünktlich im Bett liegen, war es ja kein entspannter Nachmittag. Und deswegen sage ich immer, arbeitet an den 90%. Und eure 90% könnt ihr euch so vorstellen, das sind eure Glaubenssysteme, die ihr habt. Ja, ich sage immer, das ist eure Software, die im Hintergrund die ganze Zeit mitläuft. Und in dieser Software sind so Themen wie Perfektionismus, die Kontrolle behalten, die eigenen hohen Erwartungen durchhalten wollen unbedingt, alles alleine schaffen wollen und gemocht werden von anderen. Und das sind die Themen, wenn wir an denen nicht arbeiten, dann sind wir in diesem Dauerstress gefangen. Und das muss halt Gott sei Dank nicht so sein.
Oh, das ist schön, dass du das nochmal so ganz bewusst runtergebrochen hast, weil das sind ja die Themen, die die Frauen, die Mütter einfach heute wirklich haben.
Ja, voll. Und da merkst du halt auch, dass Stress entsteht eben, wie du es vorhin so schön gesagt hast, durch unsere eigenen Bewertungen, also durch die Geschichten, die wir uns erzählen. Die eine Geschichte bei dir war jetzt, oh Gott, die Kinder können morgen nicht aus dem Bett, wenn die nicht pünktlich im Bett sind und wir müssen doch noch hier und wenn die nicht gewaschen sind, dann ist das auch eine Katastrophe. Dadurch entsteht der Stress. Und wenn du den eben nicht hast, weil du den Fokus auch woanders hinlegst, nämlich auf die Verbindung, auf den schönen Tag, auf das im Hier und Jetzt sein, was wir halt einfach viel zu selten sind, wo unsere Kinder uns aber eigentlich auch immer wieder sagen, hey, guck mal, ich bin im Hier und Jetzt. Es ist alles gut im Hier und Jetzt. Ich habe als Kind gar keinen Stress, weil ich eben so geerdet bin, so im Hier und Jetzt eben verankert bin. Und das haben wir Erwachsenen einfach verloren. Und wir sind einfach wahrscheinlich zu 99% entweder gedanklich in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Aber wir sind sehr selten im Hier und Jetzt. Und das ist eben auch die Gabe von unseren Kindern, wirklich mal die Geschwindigkeit rauszunehmen. Und dann ist auch wieder die Frage, kriegen wir das als Eltern hin oder nicht, da mitzugehen? Und wenn wir jetzt eben, wenn uns das triggert, ist das wieder ein Thema von uns und nicht von unseren Kindern.
Definitiv. Mir kommen gerade ganz, ganz viele Situationen, wo ich jetzt merke, was mir gar nicht so bewusst ist, da bin ich dir jetzt sehr dankbar, Jill, dass du mir das bewusst machst, dass ich es schon anders mache.
Ja, total schön.
Aber auch schon länger anders mache. Klar gibt es auch Situationen, wo ich gestresst bin, wenn ich jetzt einen Termin habe morgens, wenn ich weiß, okay, ich muss die Kinder bis dahin zur Schule bringen und in der Kita haben. Aber es gibt auch so viele Situationen, wo ich das schon verändert habe, wo ich einfach wirklich eine Leichtigkeit, wenn ein Kind bei uns schlafen will unter der Woche, ja, dann ist doch, also früher hätte ich gedacht, oh nein, und das geht nicht, und morgen Schule und so, jetzt denke ich so, nee, okay, hier, ne, hier haben wir eine Zahnbürste, da haben wir einen neuen Schlüpper, ist doch kein Problem, bleibst einfach hier, ja, also, weil das sind so diese Erinnerungen, die ich auch für meine Kinder schaffen möchte. Ich möchte nicht, dass die Erinnerung haben von immer alles nein, weil geht nicht, weil ist doof, weil irgendwie wegen irgendwelcher Grenzen, die ja eigentlich gar nicht da sind, die setzen wir uns ja selbst,
und
ja,
immer wieder
oder gesellschaftlich, ja, genau. Was sich gehört und was sich halt nicht gehört und was man macht und was man nicht, Mann vor allen Dingen, das sagt es ja eigentlich schon, also nicht Mann, sondern, ihr wisst schon, was ich meine, sondern diese allgemeine Form. Und ich möchte halt, dass meine Kinder sich erinnern an Leichtigkeit, an Mama hat ja gesagt und es gab Übernachtungspartys und wir haben einfach mal auf dem Boden gegessen und wir haben einfach mal, auch wenn ich versuche, meine Kinder gesund zu ernähren, auch mal eine Pizza gegessen, weil es gerade nichts anderes gab oder wir nichts anderes geschafft haben.
Ja, und also, vor allem eine Mama, die zwar ja sagt, aber dann auch wirklich voll dabei ist und nicht trotzdem gestresst ist. Weil das ist halt wieder das Problem, wenn wir gestresst sind, sind wir halt auch nicht die Mama, die wir sein wollen. Und dann wollen wir wieder Dinge kontrollieren, die wir halt auch nicht unbedingt, also das ist zum Beispiel bei mir so ein Punkt, das habe ich auch erst mit meinen Kindern gemerkt, wie wichtig mir eigentlich Kontrolle ist. Und ich merke das an so Themen, wenn die Kinder zum Beispiel abends nicht einschlafen, so wie ich das gerne möchte. So, da bedeutet es halt auch nicht, die Kinder müssen sich verändern, sondern es geht darum, dass ich verstehe, ach okay, das ist ja jetzt super spannend hier schon wieder. Warum möchte ich eigentlich, dass die sofort schlafen? Ah, weil ich Ruhe brauche oder ah, weil ich noch arbeiten möchte oder ah, weil ich noch einen Termin habe. Da können die Kinder aber nichts für. Und das Problem ist, dass wenn wir Dinge im Außen, also auch unsere Kinder, kontrollieren wollen, ist es halt schwierig, weil das sind Dinge, die können wir meistens gar nicht kontrollieren. Ja, wir können Dinge beeinflussen, aber das Einzige, was wir wirklich kontrollieren können, sind tatsächlich unsere Gedanken und damit eben auch unsere Gefühle, ja, in Bezug auf die Situation? Werde ich sauer, weil die Kinder nicht schlafen, oder kriege ich es hin, mir die Geschichte anders zu erzählen, ein Mindset-Shift hinzubekommen? Das ist Training, aber das ist möglich und das merkst du ja auch. Ne? Manchmal macht man das schon unbewusst und je bewusster man damit umgeht, desto schneller können so regelmäßige Situationen, die stressig sind, wie zum Beispiel morgens aus dem Haus, pünktlich zur Krippe, Kindergarten, Schule, das sind alles so Situationen, die kommen ja immer wieder und oft ist es so, dass wir, wenn wir dann gestresst sind, können wir nicht mehr klar denken und können halt die Situation auch nicht verändern. Und dann ist jeder Morgen gleich. Und wir wollen eigentlich, dass die Kinder doch jetzt endlich mal mitmachen. Aber es ist nicht der Job der Kinder, sondern es ist dann wieder unser Job als Erwachsener, zu sagen, okay, warte mal, jeden Morgen machen wir das Gleiche. Irgendwas funktioniert nicht, vielleicht sollte ich mal was ändern.
Ja, ja.
Also auch da wieder die Kontrolle zurückzunehmen bei den Themen, die ich wirklich kontrollieren kann. Ja, also diesen Unterschied auch zu machen zwischen, wo ist mein Machtbereich und wo ist er eigentlich auch nicht.
Und vor allen Dingen Verantwortung zu übernehmen, weil das kenne ich jetzt von mir nicht, aber von meinem Partner und aber auch von anderen Familien, die ich kenne, dass einfach ja auch zu viel erwartet wird von den Kindern. Ja, und ich als Erwachsene habe doch die Verantwortung.
Oh Mann, das fängt ja schon bei Babys an. Sie sollen jetzt endlich durchschlafen, wo ich mir so denke, stopp. Also ein Baby muss nicht durchschlafen. Es ist ganz normal. Ich meine, auch wir Erwachsene werden halt nachts wach. Wir kriegen das nur nicht mehr mit, weil wir uns sicher fühlen. Und so ein kleines neugeborenes Baby, was gerade neu auf der Welt ist und wenn es 9 Monate alt ist. Ja, also klar, Verantwortung ist das A und O. Und ich glaube, dieses Bewusstsein alleine, was das Gehirn von so einem kleinen Kind angeht, was es alles kann und was es eben noch nicht kann, das fehlt teilweise auch schon. Ja, also dass ich von einer 2-Jährigen erwarte, dass sie bitte ihren Wutanfall unter Kontrolle hat oder eine 4-Jährige, die nicht hauen soll, das geht halt nicht. Aber wenn man als Erwachsener das Wissen nicht hat, dass das Gehirn halt noch nicht ausgereift ist und diese ganze Affektkontrolle, die wir Erwachsenen ja teilweise schon nicht können, warum sollen das unsere Kinder können? Und mit dem Wissen aber ist es so, dass man loslassen kann und wirklich sagen kann, ja, okay, stimmt, du kannst das ja noch gar nicht.
Ja, genau, da fehlt einfach Wissen und Aufklärung, aber auch die Bereitschaft, sich das Wissen anzueignen. Aber genau das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass viele Eltern vergessen, also dass sie die Verantwortung tragen und sie sich informieren dürfen und sie schauen dürfen und sie bei sich schauen müssen, weil du sprichst jetzt vom Gehirn, aber ich finde auch so wichtig zu sagen, dass es halt das Nervensystem ist, was bei den Kindern noch nicht ausgereift ist. Aber ich hatte vor ein paar Tagen, das habe ich dir ja gerade erzählt, ein anderes Podcast-Interview mit Desiree von Dr. Mami und die hat auch nochmal gesagt, also dass es gerade so schwierig ist für unsere Kinder und dass einfach so viele Familien gesamt gestresst sind, weil ja die Eltern einfach das gestresste Nervensystem haben und auch gar nicht gelernt haben, das zu regulieren. Ja, das ist ja dein Job, da kommen wir noch drauf. Aber das ist so verrückt. Also dass eigentlich, also viele Eltern sind gestresst, weil ihre Kinder laut sind, unruhig sind, nicht funktionieren, nicht hören, was auch immer. Und das ist immer so, ne, oh, ich habe was falsch gemacht bei der Erziehung. Ja, irgendwie. Ich habe alles falsch gemacht und mit diesem Bindungsorientierten und dieser ganze Quatsch, das funktioniert nicht, weil die Kinder drehen hier völlig am Rad. Ja?
Genau, und dafür aber ist der Punkt, die Eltern sind nicht gestresst wegen der Kinder, sondern wegen ihrer Interpretation, was es bedeutet, was die Kinder da machen. Und das Problem ist aber ganz oft, dass man dann sagt, hatte ich jetzt gerade erst wieder einen Papa, der meinte, der sagt immer zu seinem Kind, jetzt sei doch mal lieb. So, da geht's ja schon los. Der Junge darf sein, wie er will, aber der Papa setzt halt etwas drauf und das Kind hat so zu sein und wenn es nicht so ist, dann ist das Kind nicht gut. Der Punkt ist aber, unsere Kinder sind gut so, wie sie sind. Das Problem ist, dass wir als wir klein waren, das schon nicht verstanden haben, weil wir Eltern hatten, die aus einer ganz anderen Generation kamen, von einer ganz anderen Generation erzogen wurden. Da war nichts mit, alle Gefühle sind okay. Sondern wir haben ja eigentlich alle gelernt, nee, die unangenehmen Gefühle sind gar nicht okay. Das heißt, wir als Erwachsene müssen eigentlich erstmal wieder lernen, mit allen Emotionen im Reinen zu sein. Weil wenn wir das sind, können wir auch die Wutanfälle oder das Schlagen, Treten, Beißen, was die Kinder ja auch nicht machen, um den anderen zu verletzen, sondern weil sie das als Ventil noch nutzen. Also wir müssen es erstmal wieder vorleben, um es dann auch aushalten zu können. Und letztendlich ist es so, dass wenn du als Elternteil irgendwas bei deinem Kind nicht aushalten kannst, hat das meistens was mit deiner eigenen Vergangenheit zu tun. an die du gerne mal ran darfst. Deswegen, ich bin zum Beispiel, ich freue mich jedes Mal, wenn meine Kinder mich triggern, weil ich merke, dass da dann was ist, wo ich bei mir nochmal hinschauen darf, damit dann auch die Leichtigkeit kommen darf. Die kommt sonst nicht, wenn ich meine Themen nicht aufarbeite.
Und das ist der Punkt. Darauf haben halt viele Leute keine Lust.
Ja, und ich glaube aber auch, dass viele gar nicht wissen, dass man das machen kann und dass dann die Leichtigkeit kommt. Aber ja, man muss mutig sein, man muss sich trauen hinzuschauen und natürlich fällt das schwer, wenn man selber das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein. Ja, dann kommt das da ja auch noch mit rein. Dann ist es wirklich so, ja, scheiße, ich bin vielleicht wirklich nicht gut genug und dann blockieren wir und dann gucken wir halt nicht hin. Und das ist tatsächlich das einzig Schlimme, was man machen kann, bei sich selber nicht hinschauen. Weil dann über, das ist nämlich das Problem, dann wird dieses Muster 1:1 eigentlich an die Kinder weitergegeben. Und da diesen Circle zu durchbrechen, ist so wichtig und gar nicht so krass schwer. Aber ja, die erste Voraussetzung ist, dass man mutig ist und bei sich selbst hinschaut. Und da auch aus der Fülle heraus eigentlich. Und nicht aus diesem, oh Gott, ich bin nicht gut genug, jetzt muss ich auch noch bei mir selber hinschauen.
Was meinst du aus der Fülle heraus, dass du also sozusagen so vorgehst, dass du erstmal guckst, was läuft alles gut? Oder wie,
nee, dass die Leute, vor? Also dass eigentlich, wir waren alle mal kleine, süße Babys. Mhm. So. Und ja, wir sind dann durchs Leben geformt worden, aber unser Kern ist ja immer noch so. Wir sind gut so, wie wir sind. Wir hatten nur die meisten von uns selber gestresste Eltern, die uns irgendwie auf eine Art und Weise geformt haben, was auch okay ist. Aber wenn wir selber wieder verstehen, dass wir gut sind, wie wir sind und dass wir vielleicht immer nur auf den Deckel bekommen haben, weil Mama und Papa selber total gestresst waren und ne, aber wir wissen, das hatte eigentlich nichts mit uns zu tun, das meine ich mit aus der Fülle heraus, weil wir sind alle gut so, wie wir sind. Nur wenn wir das nicht wissen, dann wird alles andere schwieriger und dann hat man eher das Gefühl, ich muss mich jetzt verändern, weil ich bin nicht gut genug. Und dann macht es auch keinen Spaß hinzugucken. Mhm. Und das ist okay. Ein Riesenunterschied.
Und wie gehst du da vor, um der einer Mama, einem Papa, einem Elternpaar das sozusagen zurückzugeben, dieses du bist gut so wie du bist? Weil das alleine darüber zu reden, bringt ja noch nichts. Ja, nee. Da habe ich es ja noch nicht verstanden.
Ja, ja, also ich meine, das ist super individuell und da ich sage auch immer, es ist halt ein Prozess. Deswegen, bei mir ist es so, wenn man ein Coaching bei mir macht, das geht mindestens 2 Monate. Weil was wir wollen ist, wir wollen neue Gewohnheiten etablieren, um dann zum Beispiel auch festzustellen, dass das im Alltag auch wirklich erlebt wird. Weil Wissen an sich ist toll, gar keine Frage, aber Wissen an sich bringt überhaupt nichts. Wir müssen die Erfahrung machen und wenn wir einmal die Erfahrung gemacht haben, dann geht dieses Wissen auch nicht mehr verloren. Und dann hat sich auch in unserem Nervensystem, wie du gerade gesagt hast, etwas verändert. Und bei mir geht es wirklich darum, dass die Leute in ihrem Alltag etwas verändern, um diese Erfahrung machen zu können.
Und dann wird der Stress weniger.
Der Stress wird weniger, indem man sich erstmal traut hinzugucken, was hat mich eigentlich gestresst, um dann rauszufinden, was war es denn jetzt wirklich, was ist das Dahinterliegende? Um dann zu gucken, okay, wie kann ich damit eigentlich umgehen? Wie kann ich mein Nervensystem dahingehend shiften, dass das mich vielleicht nicht mehr stresst, um dann zur Leichtigkeit zu kommen?
Okay. Ja, es klingt so einfach, Jill.
Ja, eigentlich ist es tatsächlich auch einfach. Das Einzige, was man braucht, ist Zeit. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo wir auf Knopfdruck alles Mögliche sofort kriegen. Ja, ich bestelle heute was bei Amazon, morgen ist es da. Und das wollen wir mit unserer persönlichen Weiterentwicklung auch. Ich habe heute gemerkt, ich bin getriggert, morgen möchte ich es aber nicht mehr. Und das funktioniert halt nicht. Ne? Es gibt nicht diese magische Pille, dass in 20 Minuten oder auch in 2 Wochen alles super ist, sondern es ist halt ein Prozess und es ist tatsächlich auch ein lebenslanger Prozess, was nicht bedeutet, dass nicht schon in den ersten 3-4 Wochen Veränderung möglich ist. Aber es geht darum, einfach einen anderen Umgang damit zu finden. Und zwar eben jeden Tag im Alltag. Und warum gehen meine Coachings mindestens 2 Monate, weil wir wirklich dich dahin trainieren, dass du eine neue Gewohnheit aufgebaut hast. Und das braucht halt 8 Wochen ungefähr. Und dann ist es aber wirklich wie Zähneputzen. Das machst du, ohne zu überlegen, ah, habe ich jetzt Lust, Zähne zu putzen oder nicht? Ich meine, klar, vielleicht gibt es sowas auch mal, aber dann ist es eine Ausnahme. Aber normalerweise stehst du morgens auf, putzt dir die Zähne, abends vorm Bett gehen, putzt du dir die Zähne und du überlegst nicht, ob du das jetzt machst oder nicht. Du machst es einfach. Und das ist eben, da kannst du dich auch hintrainieren, dass du ganz schnell einen Mindset-Shift machst, wenn eine Situation eintritt, die potenziell stressig ist, dass du sofort merkst, okay, warte mal, was passiert hier gerade eigentlich und was für Geschichten erzähle ich mir darüber? Warum soll das Kind hier jetzt nicht schlafen? Möchte ich diese Geschichte eigentlich wirklich glauben? Weil oft ist es nämlich auch so, dass wir Gedanken haben, die wir als Fakten interpretieren, die aber nur Hypothesen sind. Ja, wie zum Beispiel, also keine Ahnung, Kind will hier schlafen, ach nee, dann schlafen die heute Nacht nicht und dann wird morgen alles stressig. Ist eine Hypothese, aber wir denken, nee, das ist ein Fakt, das war schon mal so. Und da ein Gespür für zu bekommen, dass die eigenen Gedanken eben ganz, ganz oft nur Hypothesen sind, die uns aber leiten und oft eben in so eine Richtung, die wir eigentlich nicht wollen. Und der Punkt ist der, dass es halt alleine, das klingt total einfach, ne? Aber was wir eigentlich trainieren ist, ein Reiz kommt rein und wir reagieren sofort mit, nee, der soll hier nicht schlafen. Und was aber wichtig ist, dass man dieses Fenster zwischen Reiz und Reaktion vergrößert, um überhaupt erst festzustellen, ja, was für eine Geschichte erzähle ich mir denn gerade eigentlich? Und ist die hilfreich oder ist die eigentlich nicht hilfreich? Und wenn sie eben nicht hilfreich ist, nochmal kurz zu überlegen, okay, was wäre denn eine Alternative? Ja, eigentlich wäre es ja total schön, wenn das Kind hier schläft, weil das sind die Erfahrungen, die mein Kind halt machen soll.
Okay, also es geht im Prinzip darum, so ein bisschen so seine Gedanken zu beobachten, so ein bisschen so aus sich rauszugehen und zu gucken, okay, was passiert da eigentlich, weil das ja ansonsten relativ unbewusst abläuft. Weil, und das würde ich gerne noch dazu sagen, es ist ja ganz klar, die Pille kann nicht funktionieren, weil wir gehen jetzt mal davon aus, ich weiß es nicht, dein Durchschnittskundenfamilie ist so zwischen 30 und 35 Jahre alt. Man muss ja bedenken, dass sozusagen die letzten 30, 35 Jahre das ja so sich etabliert hat im Nervensystem, von den Eltern übernommen. Also das heißt, über Jahrzehnte ist es etwas, wo wir ja heute auch wissen, dass diese Dinge ja wirklich ins Unterbewusstsein reingehen. Also gerade die ersten 4 Jahre bei den Kindern sind ja so, dass wirklich die alles aufnehmen, alles aufsaugen, direkt ins Unterbewusstsein. Und das ist natürlich nochmal so viel schwieriger rauszubekommen. Und das geht nicht mit einer Pille und auch nicht mit einmal drüber sprechen. Das ist wie, wenn Menschen irgendwie chronisch krank sind und dann irgendwie hoffen, sie kriegen diese eine Pille und dann geht es weg. Also etwas, was sich über Jahre im Körper irgendwie festgesetzt hat, das braucht halt auch wieder, auch mit vielleicht sogar alternativer Medizin, braucht halt auch trotzdem wieder eine Langeweile, bis das einfach auch aus dem Körper raus ist, ist ja ganz klar. Und genauso auch auf der mentalen Ebene, ja.
Total. Und ich vergleiche das tatsächlich immer ganz gerne mit so einer Datenautobahn im Gehirn. Wenn ich immer auf eine bestimmte Art und Weise gedacht habe, weil das mein Muster ist, meine Software, dann kann man sich das wirklich so vorstellen wie, keine Ahnung, 5-spurige Autobahnen, wo die Autos richtig schnell langpesen können. Und wenn ich aber da aussteigen möchte, weil ich zum Beispiel anders mit Stress umgehen möchte, dann ist dieser neue Weg eher vergleichbar mit so einem Trampelpfad. Ja? Und da ist es für dein Auto überhaupt nicht einfach, da durchzufahren, beziehungsweise musst du vorab ganz viel Vorarbeit leisten und vielleicht hängt da am Anfang noch, keine Ahnung, Gestrüpp und sonst irgendwas. Und das ist halt mühselig, da durchzugehen. Deswegen sind die ersten 8 Wochen auch echt anstrengender als alles, was danach kommt. Aber es lohnt sich halt, da durchzugehen, weil dann irgendwann ist dieser Trampelpfad wirklich neurobiologisch, wird der auch zu einer Autobahn. Und dann hast du andere synaptische Verbindungen, die dann wieder, und das ist halt wieder das Coole an deinem Gehirn, dafür dich darin unterstützt, diese neue Art und Weise zu leben jeden Tag. Und auch da wieder ein Hoch auf unser Nervensystem.
Absolut. Dieses Bild ist so schön. Jill, ich habe das vor 20 Jahren das erste Mal gehört, und zwar von dem ganz großartigen Manfred Spitzer, der Vorträge ja immer noch hält, glaube ich. Ich bin ja eigentlich aus dem Kita-Bereich und da durfte ich ihn mal live sehen, und genau dieses Bild bringt er ja auch für Kinder. Ja? Also wenn ein Kind einfach ja immer das Gleiche getan oder erlebt hat und dass sich sozusagen ja diese Autobahn sich schön, oder auch, er spricht auch manchmal von dem Schnee, ne, also weiß ich so, ne, ein großes Feld mit Schnee und es ist ein Pfad und alle gehen da durch, weil es hat ihn jemand freigetrampelt und jetzt kommen wir und sagen, nee, wir wollen jetzt hier einen anderen gehen, ja, das dauert einfach, das geht nicht so schnell. Das ist ein ganz, ganz wunderschönes Bild, was es aber auch einfach so uns so leicht zu verstehen macht, wie unser Gehirn funktioniert. Ne? Ja. Also die Verknüpfung der Synapsen und dass wir Menschen halt auch deswegen, also wir sagen das umgangssprachlich, aber keiner versteht, was dahinter steckt, immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Ja?
Genau, und
also das, was wir kennen, diese Autobahn, der Trampelfahrt, also das gibt uns ja auch irgendwie Sicherheit.
Total.
Das kennen wir, das gibt uns Sicherheit, das ist unsere Komfortzone, von der wir auch gerne sprechen. Und all das, von dem du jetzt gerade sprichst, ist ja, also das ist einfach ab von dem Weg. Ja, du gehst durchs Feld, da hat noch keiner gemäht, du musst da einfach mittendurch und das ist erstmal beängstigend, weil du weißt nicht, wo du hingehst. Ne, vielleicht ist alles so, wie du sagst, voller Gestrüpp, ist auch vielleicht ein bisschen unbequem, es piekst auch überall so ein bisschen. Und aber das ist vielleicht sogar der einzige Weg, Till, aus dieser ganzen Misere rauszukommen. Weil ich habe dir im Vorgespräch gesagt, Till, ich frage mich persönlich bei der Arbeit, die du machst, ich bin froh, dass ich die nicht mache. Also, weil wo fängst du da an und wo hörst du auf? Weil letztendlich sind wir ja eine komplett gestresste Gesellschaft.
Ja, ich fange erstmal an mit so kleinen Sachen wie 90-10. Ja, das ist schon ganz oft so ein krasser Aha-Moment. Und dann geht's darum, dass wir deinen Körper auch mit einbeziehen. Dass unser Körper ist nämlich auch da wieder unser Nervensystem. Der sagt dir eigentlich schon relativ schnell, ob du gestresst bist oder nicht. Wir hören nur nicht mehr hin. Und da wieder ein Gespür für zu bekommen, ist großartig, weil oft ist es so, dass es sehr schwer ist am Anfang in einer stressigen Situation sofort zu merken, wo bin ich gedanklich. Weil wir oft so im Autopiloten sind, dass wir gar nicht merken, dass wir gestresst sind, sondern ist dann so, boah, das war echt eine stressige Woche, aber die Woche ist vorbei. Und dann kannst du auch nichts mehr tun, weil der Stress ist auch schon vorbei. Du kannst ja immer nur dann was gegen den Stress tun, wenn er akut ist. Und aus diesem Autopiloten rauszukommen, ist das Training. Und da ist es so, dass es sehr hilfreich sein kann, wieder ein Gespür für den Körper zu bekommen, weil der sagt dir eigentlich schon relativ schnell, ob du gestresst bist. Nur wenn du auch das nicht wahrnimmst, hast du halt den Hebel nicht, um etwas zu verändern. Und das ist Training.
Sag mal ein Beispiel, Jill, sag mal ein Beispiel. Woran merke ich, dass ich gestresst bin?
Okay, ich nenne dir mal ein Beispiel von mir letzte Woche. Also jetzt sind es ja 25 Grad, super. Vor 2 Wochen war es ja echt noch kalt. Und mit den 2 kleinen Kindern morgens, Krippe, Kindergarten, habe ich das früher so gemacht, dass ich mir erst die Jacke angezogen habe und dann meine Kinder. Das heißt, was ist passiert? Die wollten natürlich sich nicht anziehen und so weiter. Das heißt, es hat gedauert. Und ich in dieser warmen Jacke habe gemerkt, okay, ich werde gerade hektischer. Und meine Laune geht in den Keller, bis ich irgendwann verstanden habe, okay, krass, ich bin so ein Typ, ich mag es nicht, wenn mir warm ist. 25 Grad, kein Problem. Aber in so einer warmen Winterjacke drin zu sein für eine Viertelstunde, finde ich schlimm, wenn ich das merke. So, das heißt, ich habe dann irgendwann verstanden, okay, krass, mein Stresslevel geht gerade hoch, weil mir so warm ist. Das heißt, das Einfachste, was ich machen kann, Jacke ausziehen. Das sind die 10%. Manchmal reichen die 10%. Ja, aber woran habe ich es gemerkt? Ich bin hibbeliger geworden. Oft ist es so, wenn wir laut werden, wenn wir schnell sprechen, wenn wir Leute unterbrechen, das sind so die Dinge im Verhalten, die auch andere Leute merken, dass wir gestresst sind. Dann gibt's aber auch, und das ist der größere Part, Dinge, die wir bei anderen nicht wahrnehmen können, die wir bei uns schon wahrnehmen, wenn wir den Blick dafür haben. Das sind alle unsere Sorgen und Ängste, die wir haben. Das ist die Hilflosigkeit. Das sind alle negativen Hypothesen, die wir aufstellen. Ja? Und das sind eben genau die Punkte, an denen man gut arbeiten kann. Jetzt habe ich aber gerade deine Frage vergessen.
Ich habe gefragt, woran ich das körperlich merke, also als Beispiel jetzt, ne?
Okay. Also letztendlich
Schwitzen, mein Herz schlägt, mein Mund wird trocken, ich weiß nicht, also da wollte ich einfach gerne mal ein paar Beispiele von dir haben.
Genau, ganz oft ist es ein ungutes Gefühl im Magen. Sehr, sehr spannend finde ich tatsächlich auch, ist, wenn du Durchfall oder Verstopfung hast. Weil das ist ein Zeichen dafür, dass du gestresst bist, weil, warum ist das so? Also erstmal auch wieder super schlau von der Natur, weil wenn du gestresst bist, dann geht dein ganzes Blut in die Körperregionen, die wichtig sind für Kampf oder Flucht. Also vor allem Arme, Hände, Beine. Deswegen sind wir da meistens auch angespannt. Ja, aber das Blut muss ja irgendwo herkommen. Wir haben ja nicht plötzlich einfach doppelt so viel Blut in uns. Das heißt, der Körper ist so schlau, dass er die ganzen inneren Organe, da nimmt er das Blut weg, weil da ist es gerade nicht so relevant. Und gerade Durchfall oder Verstopfung ist ein Zeichen dafür, dass zu wenig Blut in deinen Gedärmen sozusagen ist, um die arbeiten zu lassen. Also auch das könnte so ein Hinweis sein, dass du einfach dauergestresst bist. Oder generell verspannte Schultern. Ja, weil wir, man sieht es jetzt nicht, aber wenn ich die Schultern so minimal hochziehe, was ich oft tue, wenn ich gestresst bin, ohne es zu merken, führt das eben dazu, dass meine Schultern angespannt sind. Und da wieder einen Blick für zu bekommen, was macht mein Körper eigentlich? Habe ich gerade Herzrasen? Habe ich gerade irgendwie, sind meine Schultern angespannt? Warum sind die eigentlich so angespannt? Wo kommt das her? Und dann einfach mal wirklich neugierig zu sein und sich mal ein bisschen beobachten.
Ich muss kurz nachdenken. Es klingt halt so simpel, ja. Es klingt wirklich so, so simpel, aber das ist es eben nicht, weil die allerwenigsten sich heute noch die Zeit nehmen, das an sich selbst zu merken, zu beobachten. Wir haben uns ja auch so ein bisschen stumm gestellt, ja, einfach weil so viel zu tun ist, weil wir uns überfordert fühlen mit vielen Dingen und weil, ne, gerade, ich denke jetzt gerade an Frauen in Elternzeit, die viel alleine mit dem Baby sind und so, die einfach gar keine Zeit haben oder sich nicht nehmen können, auf sich selbst zu schauen, sondern weil sie einfach overwhelmed sind mit dem, was sie mit dem Baby zu tun haben und dem Haushalt. Und
ja, wobei ich muss da immer sagen, keine Zeit ist eine Ausrede, bedeutet einfach nur, ich habe mich nicht hoch genug priorisiert. Und ich finde, gerade als Mama ist es eigentlich unsere Aufgabe, uns extremst hoch zu priorisieren, weil wenn wir entspannt sind, können wir auch ganz anders für unsere Kinder da sein. Und es heißt ja nicht, dass du dir jetzt den ganzen Tag nehmen sollst, um auf dich zu achten. Das geht sowieso gar nicht. Das kann kaum jemand. Sondern es geht darum, keine Ahnung, wenn du dein Baby stillst, einfach mal nicht am Handy hängen, sondern spür mal in dich rein. Wie fühlt es sich gerade an? Wie sitzt du eigentlich? Hast du deine Schultern hochgezogen oder liegt dein Baby entspannt und du kannst dich auch entspannen? Und alleine diese Phasen, oder wenn du die Flasche gibst, total irrelevant, aber in solchen Situationen, wo das Baby nichts macht, wo du ja eigentlich auch gefesselt sozusagen bist im Stuhl, nutzt die Zeit doch. Und das ist, glaube ich, eher so das Problem, dass man ganz oft sagt, ja, aber die 5 Minuten am Tag, die bringen doch auch nichts. Doch, die bringen sehr, sehr viel, weil du Stück für Stück wieder ein Gefühl für dich selber bekommst. Und das ist halt das Problem, dass wir das Gefühl zu uns selber verloren haben. Und da wieder hinkommen, schafft man
Stück für Stück. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht nur was mit dieser schnelllebigen Zeit hat, sondern auch mit der Erziehung, die einfach in den letzten Jahrzehnten total gelaufen ist.
Ja,
das sage ich, ich kann mich an eine Story erinnern, die ich gemacht habe. Also meine jüngste Tochter ist ja jetzt 2, 3 Viertel, da muss die nur ein paar Monate alt gewesen sein. Da hatte ich in der Trage, es war hier im Wohnzimmer, wo ich gesagt habe, Leute, Geburtsvorbereitung beginnt bei den allerkleinsten Kindern. Wenn du zum Beispiel deinem Kind, das nehme ich immer wieder, das ist so ein simples Beispiel, was es so schön zeigt, wenn du deinem Kind ständig sagst, es soll das und das anziehen und dein Kind sagt aber, oh nee, mir ist warm, ich will keine Mütze, ich will keinen Schal, du sagst ja doch, es ist aber kalt draußen, du musst es anziehen. Das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass wir ja in dem Moment dem Kind seine eigenen körperlichen Empfindungen absprechen.
Total.
Das Kind sich denkt ja, okay, meine Mama, die ist erwachsen, die ist groß, die weiß alles, ich weiß nichts. Die sagt, es ist kalt. Ich spüre zwar nicht, dass mir kalt ist, mir ist eigentlich warm, aber wenn die sagt, dass es kalt ist, okay, dann ziehe ich mir das jetzt an.
Auch wenn mein Bedürfnis stimmt nicht.
Genau. Ich bin nicht richtig und das, was ich fühle, ist nicht richtig. Ja.
Total.
Und dann, also der früheste Zeitpunkt, wo ich ja dann mit Frauen zusammenkomme, ist ja dann während ihrer Schwangerschaft und dann sage ich ihnen halt genau das, ja, spür nicht rein, fühl mal, nimm Verbindung auf zu deinem, und dann sage ich ja, wie, ja, also ich weiß doch nicht, wie es meinem Baby geht, dafür muss ich zum Arzt gehen und Ultraschall machen, weil ich kann das doch gar nicht spüren, ob es meinem Baby gut geht, und ich denke so, also ich war ja selber mal so, ja, und das ist so, wo ich sage, ja, krass, also spätestens da hast du die Chance, dir das wieder zurückzuholen.
Ja.
Dieses Gefühl für dich selbst, für deinen Körper. Und das ist so, das ist wirklich, ich habe das am Anfang auch falsch gemacht mit meiner ersten Tochter. Die wird jetzt fast 8, aber ich habe das relativ schnell gemerkt, dann auch mit dieser Arbeit, die ich jetzt tue, dass es so wichtig ist, den Kindern ihre Gefühle zu lassen.
Ja.
Und wenn sie fallen, auch wenn ich denke so, oh, ne, du hast, ist ja gar nichts passiert, sage ich das nicht, weil ich denke, ja, okay, du bist jetzt gefallen, du weinst, du sagst, es tut dir weh, dann tröste ich dich, weil, ja, also das empfindest du offensichtlich. Ja, wer bin ich denn, dass ich das irgendwie anzweifeln kann, ja, und sag, ach komm, ist doch nicht so schlimm, ist doch nichts passiert und hab dich mal nicht so, ja?
Genau, und ich finde beim Sturz, schwieriger finde ich es bei so Situationen wie die Banane ist durchgebrochen, wo du wirklich weißt, ey, come on. Aber auch da, und das ist wieder der Punkt, das Gehirn ist noch nicht reif genug, um zu verstehen, was die gebrochene Banane bedeutet oder eben nicht bedeutet. Das heißt, die Emotion, die das Kind hat, ist valide. Und wenn wir dann nämlich kommen mit so Aussagen wie, ist doch nicht so schlimm, ist wieder genau das, was mit der Jacke auch passiert ist. Wir nehmen den Empfindungen und die Kinder merken, hä, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil ich bin ja gerade traurig oder wütend oder sauer oder frustriert. Und bei deinem Jackenbeispiel, genau das Gleiche kennt, glaube ich, wahrscheinlich auch jede Mama oder jeder Elternteil. Was wir dann irgendwann gemacht haben, ist einfach zu sagen, okay, dann geh raus, spür selber und das Erste, was spätestens nach 10 Sekunden kommt, ist, ich will meine Jacke anziehen. Und das ist dann okay. Das ist dann für alle okay. Und man gibt
oder den Kindern, dass man halt das mitnimmt. Ja, ne? Genau. Also das habe ich auch schon oft gemacht, ja, dass man einfach Wechselsachen dabei hat. Und dass, wenn das Kind dann merkt, oh, ne, das passiert meiner 8-Jährigen manchmal noch, dass sie sagt, oh, nee, ist doch ganz schön kalt. Hätte ich mal doch lieber das angezogen, was du gesagt hast. Aber dann hat sie die Erfahrung gemacht. Und das hatten wir nämlich gerade diese Woche. Und am nächsten Tag sagt sie, oh, nee, Mama, du, ich möchte doch lieber diese Jacke anziehen, weil ich habe das jetzt gemerkt, es war doch ganz schön kalt. Ja.
Und dann, da hast du es wieder. Sie hat die Erfahrung gemacht. Kognitiv wusste sie vielleicht schon, dass sie eine Jacke braucht, aber ist egal. Aber die Erfahrung hat sie gemacht und darum geht's. Und vor allen Dingen hat sie auch die Erfahrung gemacht, ich mit meinen Gefühlen bin richtig, wie ich bin. Und das ist noch viel wichtiger, als zu frieren oder warm zu sein sozusagen in dem Moment.
Es ist wirklich, finde ich, ein sehr, sehr simples Beispiel, aber was das schön bildlich darstellt, dass wir alle verstehen können, wie wichtig das ist, für uns selbst es wiederzufinden und zu spüren, aber auch, und die allermeisten in diesem Podcast hören, sind ja nun mal Mamas, wenn sie es bisher anders gemacht haben, auch da einfach für sich nochmal zu reflektieren, eben zu gucken, den Kindern auch ihre Empfindungen und Gefühle zu lassen, weil sonst wiederholt sich dieser Teufelskreis und sonst sind deine Kinder dann diejenigen, die mit 30 oder 40 oder wie auch immer dann sitzen und sagen, okay, ich muss jetzt erstmal wieder lernen, mich zu spüren und zu gucken, dass das, was ich fühle, einfach richtig ist. Es geht ja auch mit Schlafen, ja. Also eine meiner Töchter schläft in Hemd und Schlüpper, die andere schläft im Langarmschlafanzug und die nächste braucht 3 Decken. Und das ist halt, also das, wer bin ich denn, das zu bestimmen, dass alle einen langen Schlafanzug anhaben müssen und alle die bestimmte Decke.
Ja, und da ist aber nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du als Mama es nicht schaffst, die Gefühle deiner Kinder zu regulieren, ist es auch da wieder, der Blick muss auf dich selber gehen. Und du musst neugierig sein und verstehen, warum kann ich das gerade nicht aushalten? Weil es hat nichts mit deinem Kind zu tun, sondern mit dir. Und vielleicht bist du als Kind nicht richtig begleitet worden und du durftest deine Gefühle nicht ausleben. Das heißt, und das finde ich ist das Spannende, dann kommen da nicht nur die Emotionen der aktuellen Situation mit rein, sondern von deiner Vergangenheit und die Gefühle, die du als Kind hattest, kommen hoch, unweigerlich, und zwar auf unbewusste Art und Weise. Und das ist eben das Schöne, dass Kinder uns diesen Spiegel immer wieder vorhalten, wenn wir uns trauen, in diesen Spiegel zu schauen. Weil da dürfen wir dann unsere alten Wunden erstmal aufarbeiten. Für uns und vor allem für unsere Kinder.
Ja, und ich weiß noch, wie ich auch immer dachte früher, oh, ich kann es nicht mehr hören, ja, das immer mit der Kindheit und der hatte eine schwere Kindheit und deswegen ist der jetzt so und so, ne, ich kann es nicht mehr hören, heute denke ich mir so, oh, ey, es ist ja wirklich so, es ist einfach so, ja, innere Kindarbeit ist einfach so wichtig und ich finde auch gar nicht, dass wir das so bewerten sollten, als die damals haben immer alles falsch gemacht, weil wir machen jetzt auch nicht alles richtig, ja, ich glaube, man kann nicht alles richtig machen als Eltern, aber es gibt einfach heute ein größeres Bewusstsein dafür. Es gibt Tools, es gibt Menschen wie dich und mich, die einfach da unterstützen können, das aufzuarbeiten, weil ich glaube, es gibt nicht die Kindheit, wo nicht auch mal hier oder da was gewesen ist, was später Einfluss hat.
Voll. Und da, finde ich, sagst du auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil da kannst du den ganzen Mamas, die halt diesen Druck haben, keine Fehler machen zu dürfen, den kann man eigentlich total gut nehmen, weil du wirst Fehler machen. Und das ist auch gar nicht das Drama, sondern das Drama entsteht dann, wenn du dich nicht traust, diesen Fehler wieder zu beheben. Und das Tolle ist aber, dass du selbst 20 Jahre später, wenn deine Kinder schon 20 sind oder noch älter, selbst dann kannst du noch Reparaturen an Fehlern leisten von damals. Weil auch da das Nervensystem wieder anspringt und eine Neuverhandlung quasi macht. Auch ganz unbewusst. Und das ist eben das Tolle, dass es geht nicht darum, dass du als Mama keine Fehler machen darfst, sondern es geht darum, dass du zum einen dir eingestehst, dass du welche machen wirst und dass es viel wichtiger ist, wie du dann mit diesen Fehlern, wie du das deinen Kindern wieder vorlebst. Weil wie cool ist das, eine Mama zu haben als Kind, wo man selber sieht, ah, okay, die hat auch nicht alles richtig gemacht, aber sie hat dann das und das getan, damit es wieder besser wird. Das ist doch ein viel cooleres Vorbild als dieser Perfektionismus, der vermeintliche, der dann nämlich eigentlich dazu führt, dass die Kinder denken, oh Gott, ich muss das auch so machen, weil meine Mama konnte auch immer die Wohnung sauber halten und war noch arbeiten und hat noch Sport gemacht. Und wie es der Mama aber eigentlich innen drin war, wie es da aussah, das kriegen die Kinder dann nicht so mit, die ganzen Sorgen, Ängste, ja. Selbstzweifel.
Schönes Beispiel, Jill, fällt mir gerade ein. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mama krank gewesen ist.
Ja.
Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mama mal krank war. Und ich habe viele Erinnerungen an meine Kindheit. Und ich denke mir, ja, krass. Also, ich war nur ein Kind, ja. Also, sie hatte keine drei. Ich lebe das anders. Also, wenn ich krank bin, und leider bin ich tatsächlich so alle 3 Monate mal krank, dann bin ich dann auch wirklich krank, ja.
Ja.
Und inzwischen ist es sogar, meine großen Töchter sind ja 5 und 7 oder bald 6 und 8. Die wissen halt auch schon, wenn ich meine Periode habe, dass ja, mir cool. dann, also dass ich da einfach Rückzug brauche. Und das war letztens so witzig, sage ich, irgendwie irgendwas hatte ich. Ich weiß nicht, ob ich Kopfschmerzen hatte oder irgendwas hatte ich. Und dann habe ich dann halt gesagt, so, oh ja, ich hab meine Periode und ich brauche einfach, ich bin gerade nicht so, ne, so gut drauf. Und dann meinte meine große Tochter so, ja, habe ich schon gesehen. Habe ich schon in der Toilette gesehen.
Ja, wie toll, dass sie dann, ja. Weil ich meine, dann kommst du als Mädchen in die Pubertät und verstehst überhaupt nicht, was gerade bei dir los ist und denkst, das ist nur bei dir so. Wenn du aber weißt, ja, bei Mama ist es auch so, du brauchst dann halt Rückzug, cool, dann kann ich mir den ja auch nehmen. Und ich bin nicht alleine, komisch oder anders. Ja, total. Und auch.
Ja, das ist etwas, was ich nicht erlebt habe, als ich Kind war, ja.
Genau. Also. Und auch nochmal zu den Fehlern. Das ist ja der Punkt, selbst wenn du dann mal laut wirst, wenn du schimpfst, wenn du Sachen sagst, die du eigentlich nicht sagen wolltest, das wird passieren, weil wir sind alle Menschen. Aber da dann, also was ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich, keine Ahnung, jetzt fällt mir leider kein Beispiel ein, aber wenn ich mal laut werde und es dann merke, dann gehe ich danach immer zu meiner Tochter oder zu meinen Töchtern, entschuldige mich und sage, dass es nichts mit denen zu tun hat, dass die genau richtig sind, wie sie sind, und dann erkläre ich, ich war gestresst, weil ich gerade nicht gut genug auf mich geachtet habe. Ich nehme diesen Verantwortungsdruck, den die Kinder ja ganz schnell zu sich selber nehmen, nehme ich den, weil das hat nichts mit meinen Kindern zu tun. Und ich möchte, dass sie das wissen. So, alles, wie ich bin, wie ich reagiere, hat was mit mir zu tun. Sie sind vielleicht die 10% der Auslöser, aber mehr auch nicht. So, das ist halt das Tolle, wenn ich lerne, meine Triggerpunkte zu lösen, dann können die mich irgendwann auch nicht mehr triggern. Und das ist eine, glaube ich, sehr, sehr schöne Kindheit. Und selbst wenn dann mal wieder was passiert und ich als Mama aber mich traue zu sagen, ich übernehme die Verantwortung, dann ist das einfach eine andere Kindheit als die, die viele von uns genossen haben. Und auch da, ich hatte auch eine wunderschöne Kindheit, aber auch da, ich bin von Eltern großgezogen worden und das muss man sich mal reinziehen. Meine Mama ist als, und ich glaube, keine Ahnung, ein paar Jahre bevor ich geboren wurde, war das auch noch so, dass die neugeborenen Babys von den Müttern getrennt wurden, um in einen Raum gesteckt zu werden mit den anderen Kindern.
Und wann bist du geboren, Jill? Wann bist du geboren?
80.
Okay, dann warst du gerade seit das Wombing In, wie das ja heute in Neudeutsch heißt, das gibt es seit 1990. Also, dass Mama und Baby zusammen sind, ja? Also, ja, du warst sozusagen noch ganz an der Grenze. Das ist völlig verrückt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass Mutter und Kind getrennt waren. Ja? Und dann auch 10 Tage Krankenhausaufenthalt. Und
voll. Und weißt du, was da nämlich auch passiert? Das ist auch wieder so spannend mit dem Nervensystem. Ich meine, das ist ja bei Krankenhäusern auch noch so gewesen, dass die kleinen Kinder alleine ins Krankenhaus mussten, weil dann weinen die nicht so doll. Ja, genau. Warum weinen die denn nicht so doll? Weil die einen Shutdown machen. Das ist Trauma. Weil das Nervensystem verstanden hat, ich kann hier so lange weinen, wie ich will, Mama und Papa kommen nicht. Okay, dann schütze ich mich und erstarre. Und von so einer Generation sind wir ja aufgezogen worden, die selber von ihren Eltern getrennt worden sind. Und natürlich hat das was mit denen gemacht. Und natürlich haben die nichts böswillig gemacht. Also ich glaube wirklich, kein einziges Elternteil macht irgendwas böswillig seinen Kindern gegenüber. Sondern da liegen dann die eigenen Muster dahinter, die einen dazu bringen, es zu tun, ohne dass man es will und ohne dass man versteht, warum mache ich das hier gerade eigentlich. Aber jeder kann die Verantwortung übernehmen, um bei sich genauer hinzuschauen.
der beste Zeitpunkt ist jetzt.
Genau.
Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Ja, ja. Es ist nie zu spät.
Ja. Ja.
Es ist nie zu spät. Das ist mir so wichtig, ja. Das immer wieder auch zu sagen, weil da auch ganz viel Schuld und Scham oft hochkommt.
Ja.
Wenn Mütter so eine Podcast-Folge hören, denken, oh Mist, und jetzt die ganzen Jahre und hätte ich das bloß früher gewusst und so. Aber nee, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt.
Genau, das ist ja genau das, was ich meinte. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen. Es geht darum, diese Fehler zu reparieren. Und das geht immer. Und ja, der Zeitpunkt ist immer jetzt. Das stimmt.
Was ein schönes Schlusswort für uns, Jill. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich werde deinen Account verlinken unter dieser Folge, dass die Frauen dich auch finden, wenn sie an ihrem Stresslevel arbeiten möchten. Und ich glaube, du kommst auch in meine Membership, ne?
Ja.
Ich habe schon einen Termin mit dir gemacht.
Ja,
genau,
du darfst mich schon mehr meinen.
Genau, und kannst meinen Clubfrauen, Bauchgefühl-Clubfrauen auf jeden Fall helfen, etwas den Stress abzubauen. Und dann freue ich mich, wenn ich zu dir in den Podcast komme.
Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Cindy, vielen lieben Dank für diesen schönen Raum, den du aufgemacht hast.
Mach's gut, ciao.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter Dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bist dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.